Und das ist Musik aus den 60er Jahren von den Mamas and the Papas. Monday, Monday. Und wir haben heute mal einen Montag, sag ich schon, Montag. Und das heißt natürlich konkret, wir reden mit Sergei Lochthofen, denn wir wollen die Woche gut beginnen und wollen gut informiert sein. Und ich sage erstmal hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ich grüße zurück. Ich hoffe, es wird eine gute Woche.
Wir schauen mal, wir können das ja nicht für uns so zusammenbasteln. Inzwischen kann man ja wirklich nur auf Sichtweite fahren, was so die Nachrichtenlage angeht. Da gibt es wieder viele Überraschungen. Aber eine Sache ist jetzt zumindest erstmal durch, denn das US-Repräsentantenhaus hat beschlossen, eine weitere Ukraine-Hilfe von 61 Milliarden US-Dollar. Das ist eine ganze Menge. Und natürlich gibt es erstmal in der Ukraine Erleichterung, aber auch in Europa. Ist das so ein bisschen so, dass die Europäer auch wirklich speziell froh sein können, weil sie jetzt nicht mehr ganz so unter Druck geraten?
Na, die bleiben unter Druck. Russland liegt in Europa und Ukraine auch. Das heißt, wir haben natürlich unmittelbar das, was da passiert ist, auf dem Tablett. Es hat lange gedauert, ein halbes Jahr. Das ist für Amerika und für die Welt ganz schön lange gewesen. Und wir sehen ja auch die Lage in der Ukraine, also die Hoffnung, dass man eventuell in irgendeiner Art und Weise Russland in die Schranken weisen kann, militärisch, die schwinden ja doch im Augenblick. Und insofern war das vielleicht auch ein Argument, warum am Ende nicht die Trump-Linie, also der absoluten Verweigerung in Washington sich durchgesetzt hat, sondern ein Teil der Republikaner ihrer Verantwortung nachgekommen sind. Trotzdem ist es natürlich schrecklich, 61 Milliarden für Waffen. Das macht die Welt am Ende nicht wirklich sicherer, aber wir haben nicht viel Möglichkeiten im Augenblick darauf zu warten, dass Moskau beide Regionen der Ukraine überrennt. Das ist sicherlich keine Perspektive für uns, vor allem hier in Europa. Insofern, ja, das war wichtig und richtig, aber gleichzeitig haben wir ja auch heute die Zahlen von CIPRI, also diesem schwedischen Institut, bekommen, das sich mit Rüstungsfragen beschäftigt. Im Übrigen war das auch die einzige Institution im Kalten Krieg, die ordentliche, saubere Zahlen geliefert hat. Und die hat deutlich gemacht, dass beim was Rüstung und Waffen die Welt deutlich zugelegt hat, über 6% und 2,5 Billionen oder 2,4 Billionen in der Welt dafür ausgegeben werden. Der blanke Wahnsinn, aber hier sieht man auch so einen Krieg, wie er von Russland eingezettelt worden ist, verändert die ganze Welt zum Schlechten.
Aber Fakt ist, es für Kriegsgegner es jetzt zumindest schwerer wird. Die Stimmen werden ja nicht leiser werden, die jetzt vielleicht sagen, durch diese Milliardenhilfe wird das jetzt alles nochmal verlängert. Wir müssen verhandeln. Das wird ja wieder die Debatten auf jeden Fall geben.
Ja, aber die Möglichkeiten zu verhandeln sind sehr gering. Wir haben jetzt wieder Äußerungen gehabt aus dem Kreml, vor allem Lavrov, der eigentlich fantasiert hat von all den neuen Zielen, die man in der Ukraine angreifen will, weil man das Gefühl hat, der Westen gibt nach, dass die Ukraine nicht genug Gegenwehr leisten kann. Das Ganze findet ja fast in der Art des Ersten Weltkrieges statt. Das heißt, ganze Regionen werden zerstört, vernichtet, die Menschen vertrieben und alles, was dazugehört. Und was Russland davor schwebt, ist ein Diktatfrieden. Und alle, die hier das so sagen, ja, dann machen wir das eben. Na, dann müssen sie es auch offen sagen. Wir wollen die Ukraine preisgeben. Sie müssen ja immer davon ausgehen, die DDR, die ja 40 Jahre lang im sowjetischen Einfluss war, ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Dinge dann entwickelt haben. Und ich wundere mich immer sehr darüber, dass gerade hier in Ostdeutschland so viele zutrauen, dass man mit Putin Frieden machen kann. Ich glaube, das ist wirklich ein Irrweg. Und vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte ist mir das völlig unerklärlich. Man muss ja die Erfahrung völlig ausblocken, die damals sozusagen prägend war.
Aber das wird ja immer wieder gesagt, es gibt mutmaßlich eine Geschichtsvergessenheit und vielleicht auch immer einen verklärten Blick auch auf Vergangenes. Das sind vielleicht so Erklärungen dafür. Da Sie gerade Putin genannt haben, eben auch das Schlagwort Kalter Krieg, da hat man ja sofort so Bilder vor Augen und Spionagegeschichten. Und Putin hat jetzt ja auch Schlagzeilen gemacht, weil russische Spione festgenommen wurden. Also der lange Arm von Wladimir Putin reicht wohl bis nach Deutschland. Das hat man vorher ja eigentlich auch geahnt und mitunter hin und wieder auch bestätigt bekommen, die ganzen Verbindungen, politische Verbindungen auch bei bestimmten Parteien. Also wie sehr hat Sie diese Meldung überrascht, nichtsdestotrotz?
Nein, nicht wirklich. Wir haben uns ja auch hier in unserer Runde immer wieder darüber unterhalten. Ich vermute mal, Deutschland hat die höchste Dichte an KGB-Agenten. Wir können auch den neuen FSB-Namen nehmen, aber im Großen und Ganzen, Herr Putin selbst hat ja daran gearbeitet und als er abgezogen ist, hat er natürlich seine Leute hier gelassen, mit denen er in der DDR sein Handwerk betrieben hat. Insofern, sage ich mal, wundert mich das überhaupt nicht. Und es ist nur ein Zeichen mehr dafür, wie naiv wir manchmal sind, und auch im Herangehen an das ganze Thema, dass man das doch irgendwie für nicht möglich, nicht wahrscheinlich hält. Gleichzeitig werden viele sagen, na ja, da haben sie zwei irgendwelche Spinner da festgehalten, wer weiß, was die da gemacht haben. In Amerika und in Großbritannien ist parallel gar nicht von uns so bemerkt etwas passiert. Da sind zwei Waffenfabriken angegriffen worden und da gab es Anschläge. Das heißt, da, wo auch für die Ukraine produziert wird. Das heißt, das ist eine ganz reale Geschichte. Wir sind hier vielleicht ganz froh in Erfurt oder in Weimar, dass wir keine große Rüstungsproduktion haben. Aber alle diese Unternehmen, die etwas damit zu tun haben, sind natürlich im Auge Putins. Und wenn man die Reden von Putin im Original sich anhört, auch in letzter Zeit wieder, auch nach dem Tod von Nawalny und das Ganze, er lebt voll noch total in dieser KGB-Blase. Das heißt, er ist durch und durch ein Mann, der auch in Situationen, wo wir sagen, naja, vielleicht sollte man doch diplomatisch irgendetwas machen. Das findet er nicht so wichtig. Er redet davon, dass die Geheimdienste, also die Spezialdienste oder wie er auch immer das nennt, das doch besprechen sollten. Das heißt, die wesentlichen Verhandlungen liegen bei ihm, bei den Geheimdiensten. Also er hat diese Welt voll in sich aufgenommen. Und da müssen wir auch mal sehen, dass wir mit unseren Vorstellungen da nicht sehr weit kommen.
Also mit anderen Worten, es gibt dann diese parallele Welt der Geheimdienste und den besonderen Blick, wie Sie es beschreiben, von Putin, der einmal KGB-Mann, kann man sagen, immer KGB-Mann, so wird es ja auch immer wieder beschrieben. Das ist der eine, es gibt viele Konflikte auf der Erde, aber der eine Konflikt, auf den wir gerade sehr blicken, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, ja schon 2 Jahre lang, und seit 7. Oktober vergangenen Jahres blicken wir auch verstärkt, muss man sagen, wir blicken immer auf den Nahen Osten, aber verstärkt auf den Nahen Osten, und da hat sich ja zuletzt auch die Eskalation nochmal hochgeschraubt. Jetzt war vergangene Woche unsere Außenministerin Annalena Baerbock in Israel und wurde dort empfangen von Benjamin Netanyahu. Und es heißt so, man kann es ja nicht wissen, was wirklich hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat, da hätte es auch Streit gegeben. Aber als ich so diese Meldung gehört habe, habe ich gedacht, ja, was kann da überhaupt so eine Außenministerin? Es ist jetzt vielleicht auch egal, ob es Baerbock ist oder jemand anders, ob es vorher vielleicht noch ein Frank-Walter Steinmeier gewesen wäre. Was kann der überhaupt aus deutscher Sicht ausrichten in Bezug auf die Israel? Politik.
Na, unser Einfluss ist eher still. Also wir können uns an vielen Aktionen, auch militärischen Aktionen, nicht so ohne weiteres beteiligen wie die Amerikaner oder die Franzosen oder die Briten. Wir sind mehr im Hintergrund. Das hat was mit unserer Geschichte und hat natürlich auch was mit unserem besonderen Verhältnis mit Israel zu tun. Wir können auch nicht ganz so auf den Putz hauen, wenn es um kritische Auseinandersetzungen mit Israel geht, denn dann ist der Vorwurf bei uns zu Hause und in der Welt sofort da, ja, die Deutschen spielen sich da wieder auf, ist das nicht schon wieder Antisemitismus, der ihnen im Blute liegt? Das heißt also, da ist wirklich für uns die Sache sehr kompliziert. Und Frau Baerbock wird ja in Deutschland, wenn Sie das sich mal die Gazetten anschauen, vor einigen Verlagen ja sehr, sehr schlecht behandelt. Und es gibt auch viele Leute, die höchstwahrscheinlich an der Stelle auch eine Frau als Außenminister in dieser Krisenzeit nicht respektieren. Aber ich glaube, sie müht sich sehr, wenn ich mir die letzten Jahrzehnte von Genscher her als Außenminister die Zeiten rekonstruiere.
Klaus Kinkel war mit dabei, Guido Westerwelle hätten wir im Angebot, da gab es so
ja,
verschiedene Leute.
Joschka Fischer. Oskar war der Lafontaine. Hat auch wieder ein Interview im Spiel gegeben, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Aber Frau Baerbock macht eigentlich im Verhältnis zu den Vorgängern in jüngster Zeit doch eine ganz gute Figur. Ich denke auch oftmals, wenn sie unterwegs ist, als sie hat zwei kleine Kinder, was die jetzt hier rumreißt, wie das für eine Familie auch ist. Aber das sind natürlich Nebensächlichkeiten bei so einem Thema. Der Umstand, dass Netanyahu sie empfangen hat, Außenministerin, das ist protokollarisch nicht seine Ebene, zeigt ja, dass die Israelis durchaus zu schätzen wissen, dass Deutschland an ihrer Seite steht. Und im Augenblick ist es ja nicht ganz einfach. Die Ereignisse im Gazastreifen, der Tod so vieler Menschen stellt natürlich mit Recht die Frage, ob diese rechtsradikale Regierung in Israel irgendwie noch ein Partner sein kann. Aber wir haben keinen besseren an dieser Stelle. Worauf ich auch gerne, sage ich mal, wegkommen würde, ich glaube, Deutschlands Rolle, wie gesagt, an dieser Stelle ist wichtig, aber nicht entscheidend.
Wir sind eher neutraler Beobachter, um das mal so. Also wir dürfen gar nicht mehr uns reinhängen. Unterstützer. Neutraler Beobachter sind wir nicht, aber wir müssen sozusagen besonders vorsichtig sein, um es mal so zu sagen.
Ja, das ist jetzt ein Bereich, aber ich glaube, im Augenblick gefällt das Netanyahu ganz gut, dass die Aufmerksamkeit vom Gazastreifen und von dem Massenmord, der da stattfindet, abgelenkt wird. Auf den Iran. Der Iran macht es ja auch nicht schwer, Netanyahu, sozusagen die Sache etwas in eine andere Richtung zu bringen. Wenn man sich die letzten 15, 20 Jahre anschaut, und Netanyahu ist ja auch schon sehr lange am Ruder in Israel, dann weiß man, dass diese Gegenwehr gegen den Schlag der Iraner, die als erste direkt Israel angegriffen haben, dass das noch nicht die ganze Geschichte war. Das heißt, diese paar Platzpatronen, die da irgendwo über Isfahan geknallt haben, das ist nicht der Schlag. Es geht hier im großen Ganzen.
Also das muss man mal festhalten, Sie sagen so, das hat ja der Iran auch so ein bisschen bestätigt, das war eher, das klingt jetzt ja fast zynisch, wie so ein symbolischer Angriff. Also wo man wusste, die werden sowieso abgefangen, die Raketen.
Israel testet aus meiner Sicht aus, was können die, was machen sie, wenn was kommt. Und es geht ja seit 15 Jahren um das Atomprogramm der Iraner. Israel kann es nicht zulassen, dass Iran eine Atomwaffe bekommt, weil sie auch die Träger dafür haben. Das heißt, die Bedrohung für Israel würde mit einem Schlag viel größer werden. Wir haben ja bei diesem massiven Angriff der Iraner ja gehört, 99% sind abgeschossen worden, aber 1% ist durchgekommen. Wenn das dann eine ballistische Rakete ist mit einem Atomsprengkopf, dann wissen wir, was in Israel passiert in diesem dicht besiedelten Gebiet. Das heißt, der Rückschlag der Israelis wird kommen. Er wird sehr massiv, sehr hart sein. Es wird eine Erschütterung in der Welt geben. Es wird die Frage sein, ob das jetzt der große neue Krieg im Nahen Osten ist. Aber die Israelis werden versuchen, die Atomrüstungsanlagen der Iraner in Isfahan, Moschee und so weiter anzugreifen, die zum Teil sehr tief in der Erde sind. Das heißt, sie werden auch Material brauchen, um da anzugreifen, das nur die Amerikaner haben. Das heißt also, das Ganze wird noch mal viel größer, noch einen größeren Knall geben. Das ist für mich eigentlich ziemlich sicher, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ich glaube zwar nicht den Berichten im Augenblick, wo die immer sagen, ja, in wenigen Wochen haben die dann ihre Atombombe. Das habe ich auch schon vor 3 oder 4 Jahren gehört. Da hieß es auch immer. Wir haben Fehler gemacht. Wir haben Fehler unter Trump wie immer gemacht. Das heißt, dieses Abkommen mit dem Iran ist aufgekündigt worden, die Möglichkeit, Iran einzuhegen, zumindest bei dieser Sache, ist vertan. Wir haben keinen Einfluss mehr auf diese Dinge.
Also wir waren da schon mal weiter, um das festzuhalten, also was auch die vertraglichen Gegebenheiten angeht,
bevor sie gekündigt wurden. Ja, selbstverständlich. Das zeigt auch, wie verheerend Trumps sozusagen Weichenstellung damals völlig ahnungslos nur der eigenen sozusagen Darstellung gewidmet. Das war ja damals auch der Rückzug aus Afghanistan, war eine Flucht am Ende, die er da produziert hatte und die Biden dann durchführen musste. Also ich würde sagen, diese Fehler, die damals gemacht wurden, wo viele sagen, ja gut, was der Trump hat doch nicht gemacht und so weiter. Nein, der hat grundsätzliche Dinge falsch angepackt und es geht ja auch weiter. Er hat ja die ganze Zeit auch verhindert, dass die Ukraine weiterhin das bekommt, Material, um dagegen zu halten gegen die Russen. Das heißt an dieser Stelle, ich glaube nicht im Iran-Israel-Konflikt, dass das schon sozusagen der Endpunkt war, sondern die Israelis warten jetzt auf einen günstigen Moment. Sie haben eigentlich eine bessere Situation als vor 2, 3 Jahren. Da haben sie keinen Angriff seitens der Iraner gehabt. Das wäre dann doch weltweit ein Schock gewesen, wenn die Israelis zugeschlagen hätten. Aber jetzt haben sie auch noch den Vorwand, wir wehren uns ja nur. Darüber kann man streiten. Haben sie die Iraner provoziert mit ihren Angriffen in Syrien, im Irak und überall? Ich würde sagen, ja. Aber sie haben jetzt eine andere Position und sie werden diese Chancen nicht sozusagen verstreichen lassen. Das heißt, der eigentliche Angriff kommt noch.
Wenn wir jetzt so einen Themenwechsel machen, dann kommt man sich fast jetzt so ein bisschen kleinlich vor, weil von der großen Politik, wo wir nicht wissen, was kommt, wie Sie gerade sagen, der nächste Angriff, reden wir jetzt eigentlich über mögliche Parkhäuser, mehr Parkhäuser in Erfurt, die gefordert werden oder mehr Radwege, denn es geht um den Kommunalwahlkampf und den Wahlkampf für den neuen Oberbürgermeister oder den alten Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin, um ganz genau zu sein. Die Plakate hängen schon seit längerem, seit einer Woche hängen auch, beziehungsweise stehen die Großaufsteller. Wie verfolgen Sie das? Sie sind ja mit involviert, Sie werden am Samstag auch eine Veranstaltung moderieren. Mir geht's so, wenn ich so im Umfeld mich umhöre, sagen viele, ja, es hängt, aber so richtig schlauer bin ich noch nicht. Wie sehr können Sie sagen, hat der Wahlkampf jetzt schon an Fahrt aufgenommen?
Naja, der läuft ja eigentlich schon die ganze Zeit. Ich glaube, Erfurt ist in Gefahr. Ich sage es jetzt mal ganz offen. Wir sollten mal einfach mal uns einen Schritt daneben stellen und sagen, wir haben jetzt die Wahl gehabt. Und was passiert dann eigentlich in Erfurt? Was ist dann passiert? Also das heißt am 26. Mai. Ich gehe mal fest davon aus, es gibt einen Kandidaten der demokratischen Parteien, der sich durchgesetzt hat, und es gibt einen Rechtsradikalen. Das können Sie im Wikipedia nachsehen, wenn Sie den Kandidaten aufschlagen. Da steht ein rechtsradikaler Politiker, ja, in Deutschland. So, das kann man wollen.
Also Sie sprechen von, also Moment, von wem sprechen Sie jetzt? Weil Stefan Möller ist der Kandidat der AfD.
Stefan Möller ist der rechtsradikale Kandidat, der höchstwahrscheinlich aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, und die ist nicht neu für uns, die kennen wir alle, also wenn jemand das noch nicht mitbekommen hat, was in Deutschland passiert und was immer wieder bei Wahlen in Ostdeutschland passiert, ja, dann ist dem auch nicht zu helfen, da wird man den auch nicht mehr belehren können an dieser Stelle. Wenn das passiert, wird er höchstwahrscheinlich mehr Punkte haben, weil die demokratischen Kandidaten sich gegenseitig ja die Wähler abnehmen. Das heißt, wir werden deutschlandweit als eine Nazistadt wahrgenommen. Das heißt, die erste Landeshauptstadt in Deutschland, in der ein rechtsradikaler Politiker auf Platz 1 gesetzt ist. Das wird die nächsten 14 Tage nach dem 26. Mai.
Aber ich frage mich jetzt gerade, jetzt wechseln wir ein bisschen in die Metaebene, wenn Sie so sagen, dass das kann so möglich sein, dass dieses Szenario eintritt.
Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch.
Aber es könnte ja auch sein, wir spekulieren ja gerade wild, dass zum Beispiel der Kandidat der SPD, Andreas Bausebein, der amtierende Bürgermeister, und der Kandidat der CDU, Andreas Horn, dass die Platz 1 und 2 ausmachen und in die Stichwahl gehen. Könnte ja auch sein.
Das ist die Konstellation, wie sie vor 6 Jahren war. Aber inzwischen hat sich die Welt gedreht. Es hat eine Radikalisierung stattgefunden, auch der AfD, die war damals höchstwahrscheinlich noch nicht auf dem Punkt wie heute. Wenn Sie sich das Programm der AfD für Erfurt anschauen, ich habe ja nur eine Diskussionsrunde, man hat mich gebeten, dass ich die moderiere im Langhaus am Sonnabend. Da geht es um Kultur, oder soll es um Kulturfragen gehen. Es ist noch nicht ganz raus, also die Veranstalter haben auch Herrn Müller eingeladen, haben aber dann, nachdem sie das Programm der AfD gelesen haben zu Kulturfragen, waren sie so entsetzt, dass sie erstmal wieder der Meinung waren, also den können wir gar nicht irgendwo öffentlich mit uns gemeinsam präsentieren, sodass sie immer noch am Überlegen sind, was ja angesichts dessen, dass die Diskussion schon ein paar Tagen ist, ja auch sozusagen ja ziemlich kompliziert die Sache macht.
Ja, die Sache ist kompliziert, ich wollte Sie nicht unterbrechen, Sie haben wahrscheinlich jetzt einen roten Faden, den ich gerade durchschneide, aber nichtsdestotrotz, weil das ist die Frage, die sich ja alle stellen, Stichwort Einladung, Ausladung, aber ich sage jetzt mal so, wäre es nicht gerade gut, also ich beziehe mich gar nicht konkret auf die Veranstaltung, ich kann die Frage manchmal auch nicht beantworten, wäre es nicht gerade gut, eben auch Kandidaten ganz normal der AfD einzuladen, um sie in der Sache dann auch zu stellen? Das ist ein bisschen das Argument, was ja Mario Vogt auch gebracht hat.
Ganz normal ist es trotzdem nicht, sage ich mal. Ich würde es nie normal sehen, dass in Deutschland wieder eine rechtsradikale Partei salonfähig wird. Aber nachdem sozusagen inkonsequenterweise viele Jahre keine richtige Auseinandersetzung stattgefunden, vor allem auch seitens der Menschen, sage ich mal, nicht so sehr der Parteien, die haben sich schon bemüht im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber selbst in Familien, wir haben uns ja auch beide wiederholt darüber in dieser Sendung unterhalten, dass die Leute ausgewichen sind politischen Themen, dass in Familientreffen politische Themen gar nicht mehr angesprochen worden sind und dass im Zuge dessen natürlich diese rechtsradikalen verschwörungstheoretischen sozusagen Auffassungen ganz stark in die Gesellschaft reingetröpfelt sind. Und das haben wir das Resultat heute. Sie können sagen, ja, aber passiert ja auch nichts am Ende. Am Ende werden ja alle anderen vielleicht sich doch wieder zusammenfinden und den aussichtsreichsten Kandidaten wählen. Das kann passieren alles, da haben Sie vollkommen recht. Aber in der Zwischenzeit ist Erfurt sein Ruf ist ruiniert, denn der Ruf Thüringen ist schon ruiniert.
Naja, also jetzt ist aber so ein bisschen so, da können wir uns auch so als Medien hinterfragen, Herr Lochthofen. In dem Moment, wenn wir es immer jedes Mal thematisieren, ist ja, bevor überhaupt der erste Wähler, die erste Wählerin zur Urne gegangen ist, der Ruf jetzt schon ruiniert, wenn wir jetzt auch jetzt gerade jetzt wieder drüber sprechen. Man könnte ja auch erstmal sagen, wir warten erstmal die Ereignisse ab und kommentieren sie dann.
Nein, jetzt reden wir erst noch darüber, was kann passieren, was wird passieren, was ist voraussehbar, was da passiert. Und viele gehen da ziemlich naiv an die Sache ran, es wird schon gut gehen. Es kann gut gehen, das ist gar keine Frage, aber die Zahl der Zwischenfälle, wo es nicht gut geht, die wächst. Ja, wir haben in Südthüringen einen Landrat, der auf sehr bemerkenswerte Art und Weise dort unterwegs ist. Das muss man sich auch mal ansehen. Und in Erfurt ist das eine Kampfansage beispielsweise, da ich mich mit dem Kulturthema ja beschäftigen soll, absolut an die ganze Kulturszene. Das heißt, das klingt eins zu eins, was die AfD vorhat, so wie vor 100 Jahren, als das Bauhaus in Weimar vertrieben worden ist. Das heißt, es findet keine Förderung mehr von breiter Kultur statt, sondern nur Kultur, die deutsch-national ist. Das ist einfach, das schreiben die so, das teilen die mit, das machen die dann auch so. Es ist so naiv zu glauben, dass das nicht passiert. Das heißt, diese bemerkenswerte Szene in Erfurt, die ja auch vielen Menschen, die von draußen kommen, Touristen und allen anderen, auch die sagen, das ist ja fast wie in Italien hier, die schönen Gaststätten, das Kulturangebot, sehr vielfältig, kleine Gruppen, bunte Gruppen in jeder Hinsicht und so weiter. Das alles wird kaputt und platt gemacht. Das ist das, was im Augenblick zur Diskussion steht. Und das sagen die jetzt nicht irgendwie verschwurbelt, sondern das steht in ihrem Programm. Und insofern, sage ich mal, geht es um etwas mehr bei dieser Wahl, als nur um die Frage, ob das Parkhaus da gebaut wird oder da gebaut wird, oder zwei Bäume dastehen oder vielleicht drei Bäume da gepflanzt werden. Darum geht es nicht nur. Es geht um viel mehr und ich glaube, man sollte eigentlich den Schaden von Erfurt abwenden. Das heißt, die demokratischen Parteien müssen sich überlegen und ihre Wähler, ob sie wirklich in diesem Fall sozusagen klein-klein arbeiten, weil natürlich auch ganz kleine Gruppen bedacht werden müssen. Das kann bei der Wahl in den Stadtrat wichtig sein. Aber wenn es um den Kandidaten oder die Kandidatin geht, die von den Demokraten gegen den Rechtsradikalen antreten soll, glaube ich, sollte man nicht wackeln. Hinterher will es keiner gewesen sein. Ich kenne dieses Land und ich kenne diese Stadt.
Aber vielleicht nochmal als letzten Punkt, bevor wir dann auch zu guten Nachrichten kommen, dann nochmal zu diesem Thema, was Sie gerade gesagt haben. Und Sie haben es auch jüngst in vergangenen Ausgaben schon gesagt. Letztlich ist ja der Wähler, die Wählerin der Souverän und hat es ja in der Hand, die Wahlprogramme. Die gibt es ja auch in Kurzform von allen Parteien durchzulesen und sich entsprechende Meinung zu bilden. Also wenn das so klar alles übersteht, können ja die Wähler und Wählerinnen auch nachlesen.
Die allermeisten Menschen, das ist jetzt ein Unterschied zwischen Ihnen oder vielleicht mir, die nehmen diese Programme nicht in die Hand. Das ist ja auch vollkommen verständlich. Also ich glaube nicht, dass viele Leute Programme lesen. Das gehört zwar zum Leben der Parteien, dass sie Programme aufstellen, Parteitage abhalten, Kandidaten wählen. Hier geht es auch gar nicht mehr darum, ob der Kandidat so oder die Kandidatin so oder so heißt, sondern es geht darum, wie beim Pferderennen, man muss auf Sieg setzen in der Falle. Es geht nicht mehr darum, auf Plätze. Das heißt also, da muss man sich durchsetzen und natürlich weiß man ungefähr, was der CDU-Mann macht, man weiß ungefähr, was ein Grüner macht. Jetzt ist die Frage, ein Grüner, wie viele Chancen hat er im Augenblick als Kandidat? Die sind sehr, sehr gering. Das heißt, er nimmt natürlich anderen Kandidaten die Stimmen weg. Das ist die Frage für grüne Wähler, wählen die wirklich jetzt eine kleine Gruppe und zeigen, dass sie noch da sind? Das können Sie bei der Wahl des Stadtrates selbstverständlich machen, aber bei der Wahl des Oberbürgermeisters sollte man aus meiner Sicht beim ersten Wahlgang klar Kante zeigen. Ob dazu fähig sind die Leute, das weiß ich nicht. Ich kann es ja nur sagen.
Sie können es doch sagen, das ist Ihre Meinung. Wir bleiben dabei, ist natürlich die freie Entscheidung des Wählers, der Wählerin. Wir können ja keine, also ich kann jetzt keine Wahlempfehlung geben. Sie können quasi nur Ihre Meinung da sagen. Und die haben Sie ja schon häufiger auch schon gesagt.
Ich kann das machen.
Ja. Und wir halten fest, wir weisen auch gern darauf hin, dass Sie diesen Samstag eben, es gibt mehrere Veranstaltungsrunden, aber diesen Samstag im Johannes Langhaus eine dieser Veranstaltungsrunden moderieren mit den Kandidaten und der einen Kandidatin.
Ja, jetzt sind es zwar alle, aber ich weiß es nicht, ob alle da sind. Also das werden wir sehen. Ne?
Wir werden dann mal schauen. Und jetzt natürlich noch, gibt es eine gute Nachricht bei all diesen Meldungen? Ich habe ja viel geschaut, aber man sieht immer so
die
bei den Schlagzeilen immer eine negative.
Das betrifft unsere schlechte Laune der letzten Tage, wo das Wetter ja grausig war. Kalt, 2 Grad, 3 Grad, die hatten uns ja schon ein bisschen den Sommer gezeigt in der ersten Hälfte des Aprils. Und das ist die eigentlich gute Nachricht, denn wir haben
dass
ja
wir schlecht gelaunt sind, ist, oder?
Nein, dass es so schlechtes Wetter war, dass es kalt war, dass es geregnet hat, dass es sogar Schnee gab oben im Thüringer Wald. All das ist die eigentlich gute Nachricht, denn wir haben ja schon wieder einen viel zu warmen März gehabt. Wir haben ein, wie heutige Nachrichten wieder berichten, ein viel zu warmes Jahr 2023 gehabt. Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erhitzt. Ja, also das ist jetzt sozusagen wissenschaftlich gesetzt. Und dass wir jetzt mal ein paar Tage schlechtes Wetter hatten, nass und kalt im April, wunderbar. Wir sollten uns darüber freuen.
Also es ist mal schön, dass jemand das auch so sieht. Herr Lochthofen, ich bedanke mich für das Gespräch. Wir bleiben weiter in Kontakt und spätestens nächste Woche sind Sie wieder zu hören im Espresso-Plausch.
Vielen Dank. Ich würde mich freuen.
Bis dahin. Tschüss.